Wer gerne wandern geht, wer gerne in der Natur ist, ist dort ein Ort, wo man gewesen sein muss. Für jeden, glaube ich, etwas Gutes dabei und das nicht nur einmal, sondern die komplette Woche.
Ipiros, Griechenlands unbekannter Norden mit Lefteris. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Heute nehme ich dich mit in einen ganz besonderen Teil Griechenlands, einen, den sehr viele von euch vielleicht noch gar nicht kennen. Wir reisen gedanklich nach Ipiros, den ursprünglichen Norden Griechenlands, wo sich zwischen dem Pindusgebirge und dem Ionischen Meer eine faszinierende Landschaft auftut. Mein heutiger Gast ist Lefteris, ein ganz besonderer Mensch und Local Guide, den ich als echten Botschafter seiner Heimat bezeichnen würde. Lefteris stammt aus dem Bergdörfchen Metsovo und war früher weltweit unterwegs als Profi-Langläufer und ist dann in seine geliebte Heimat zurückgekehrt. Ich war mit ihm vor Ort wandernd unterwegs und bin begeistert von dieser Region. Aber wir gehen hinein und stellen unseren Stargast des heutigen Abends vor. Hallo Lefteris, schön, dass du heute bei unserem Podcast bist.
Hallo Christian und vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir sind übers Internet verbunden, haben ein bisschen gekämpft jetzt noch mit der Technik, aber jetzt soll es funktionieren. Magst du dich am Beginn gleich selbst vorstellen? Wie bist du denn vom Profi-Langläufer zum Local Guide oder wie wird man Profi-Langläufer und wie war dein Lebensweg?
Ja, also ich heiße Lefteris Fafalis, ich werde jetzt im Februar 50 Jahre alt. Mhm. Ich lebe mit meiner Familie, mit Viola und mit unseren drei Kindern hier im Bergdorf Metsovo, wie du schon gesagt hast, ja. Mitten im Pindusgebirge im Nordwesten Griechenlands in der Region Ipiros, wo unsere Wanderreise stattfindet. Wie du gesagt hast, ich war früher sehr ungewöhnlich für einen Griechen, war ich ein Profi-Skilangläufer. Ich bin für Griechenland gestartet bei verschiedenen Großveranstaltungen. Bis zu den Olympischen Spielen habe ich es geschafft, sogar viermal. Und natürlich, wie kommt man dazu? Hier in meinem Bergdorf Metsovo gibt es einen Langlaufverein, gab es in der Zeit, wo ich ein Kind war. Und es gibt immer noch diesen Langlaufverein. Hier habe ich mit Skilanglauf angefangen. Aber dann später, wo es dann richtig ernst wurde, wo ich bessere Trainingsbedingungen gebraucht habe, und ich bin vom griechischen Skiverband gefördert, weil ich in meiner Zeit als Junior und als später als in der Männerklasse auch der Beste im Land war, habe ich auch viel Zeit in Österreich verbracht und viel von dieser Zeit habe ich in der Ramsau am Dachstein fast gelebt, den ganzen Winter zumindest. Mhm.
Da haben wir ja geredet, das ist ja etwa ein Gebiet, das ich ja gern habe. Da haben wir uns irgendwie gut ausgetauscht, während wir wandern waren. Ja, und wie ist dann deine Karriere weitergegangen?
Ja, irgendwann, das Sportlerleben ist limitiert. So war es bei mir auch. Mit 34 habe ich dann meine letzten Winterspiele in Vancouver gehabt, 2010. Und schon in den Jahren davor, seit 2008, hatten wir mit Viola entschieden, wir wollen fest in Metsovo wohnen für unser weiteres Leben. Und nach den Olympischen Spielen in Vancouver bin ich dann zurück in die Heimat, nach Metsovo wiedergekommen. Und das waren aber die ersten Jahre nicht so einfach. Wir haben kleine Kinder gehabt. Man wusste nicht genau, wie es beruflich weitergeht. Ich habe ein paar Jahre dann, 2, 3, 4 Jahre circa, beim griechischen Skiverband als Trainer gearbeitet. Und in diesen Jahren habe ich entschieden, ich weiß nicht, ob ich weitermachen möchte, die Bedingungen in Griechenland nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte und wie ich es von Österreich gekannt hatte. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Wollte ich eigentlich nicht mein ganzes Leben als Trainer im griechischen Skiverband sein, aber ich wollte trotzdem irgendwas machen, wo ich zumindest mit der Natur zu tun habe, weil ich war immer sehr gerne in der Natur und bin ich immer noch sehr, sehr gerne in der Natur. Also dann habe ich natürlich, ich möchte nicht so weit ausholen, habe ich mich entschieden, so eine Wanderführerausbildung zu machen.
Ja, und dann gibt's ja die nächste Geschichte, aber die erzählen wir dann vielleicht gemeinsam mit deiner Freundin, die Ismini, die dann uns zusammengebracht hat. Unsere Partnerin auf Zypern hat dir dann den Tipp gegeben, dich bei Weltweit Wandern zu melden, oder?
Genau so war das, ja. An die Ismini verdanke ich ganz viel, ungefähr am Ende meiner Wanderführerausbildung. Und wo ich entschieden habe, ich möchte mich selbstständig machen und irgendwie hier in meiner Region Touren anbieten, Wandertouren, Biketouren für Individualgäste. So bin ich irgendwie auf die Ismini draufgekommen. Die Ismini arbeitet für Weltweit Wandern auf Zypern und macht dort super Wanderreisen. Habe ich dort bei Ismini einmal bei einer kompletten Reise mitgemacht.
Als Trainingslager quasi, ja. Spannend, ja.
Genau, die Ismini war mehr oder weniger so mein Ausbilder sozusagen. Und hat mich schnuppern lassen, komm mal zu mir und kannst du hier bei mir mal dir das anschauen, ob es dir gefällt und so weiter. So bin ich nach Zypern gegangen, zu Ismini, das war November, das weiß ich noch. Wunderschönes Wetter da unten, wunderschöne Wandertouren, die Ismini ein toller Wanderführer. Ich weiß es bis heute noch ganz genau, habe ich zu ihr damals gesagt, Ismini, wie soll ich eines Tages das so machen, wie du das machst? Da hat sie gesagt, du brauchst mich nicht kopieren, Lefteri. Du musst so sein, wie du bist. Du musst von dir erzählen. Und jeder ist eigenartig und so musst du auch sein, eigenartig und so, wie du bist. Und dich werden die Gäste lieben.
Ja, und das ist auch so.
Bis heute noch.
Ich kann es bestätigen. Und an der Stelle machen wir gleich gemeinsam einen Gruß an die Ismini raus, weil die hört das sicher zu. Der schicke ich den Podcast. Weil das ist auch von mir eine ganz geschätzte, inzwischen kann man schon sagen, gemeinsame Freundin, oder? Auch von dir. Die ist so herzlich und macht das gut und hat es toll an dich weitergegeben. Und deine Frau, nur so am Rande, ist ja auch Langläuferin gewesen. So habt ihr euch ja kennengelernt. Die zwei Sportler sozusagen, die dann zurück. Also sie kommt ja aus Deutschland, oder?
Ja, genau. Meine Frau Viola kommt aus Deutschland, war auch eine Skilangläuferin, ein bisschen erfolgreicher als ich im Skilanglauf gewesen.
Olympiasiegerin, glaube ich, oder?
Genau. Viola hat drei olympische Medaillen gewonnen, Gold, Silber und Bronze.
Wow.
Mit der deutschen Mannschaft. Und wir haben uns natürlich unterwegs kennengelernt bei Trainingslagern, bei Wettkämpfen und so weiter. Genau.
Ja, und das Langlaufen geht schon wieder zurück zu deinem Dorf. Man denkt ja, Griechenland, Meer, Hitze, Wärme und bei euch gibt es ganz schön viel Schnee, weil es eben bei euch in Metsovo relativ hoch liegt und weil es dort hohe Berge gibt. Also da kann man richtig gut wandern dann bei euch.
Ja, auf alle Fälle. Wir sind hier im Dorf Metsovo, wie gesagt, 1150 Meter über dem Meer und mitten im Herzen vom Pindusgebirge um uns sind Berge bis 2300, 2500 Meter hoch. Und wir haben zum Beispiel jetzt Außentemperaturen so um die 5, 6, 7 Grad.
Wie
natürlich,
bei uns.
Wir haben noch keinen Schnee. Ich habe mitgekriegt, dass ihr in Österreich schon Schnee habt.
Ja, haben wir auf den Bergen. Jetzt ist November, nur damit die Hörerinnen wissen. Genau. Und springen wir gleich so hinein zu deinem Dorf, also es liegt 1900 Meter hoch, was mir so getaugt hat, wir sind dort angekommen, du hast mich da mal abgeholt, ich bin mit der Fähre rüber von Korfu gekommen, von einer anderen Wanderreise und dann war dieses Dorf für mich echt eindrucksvoll, weil da so viel noch so, ich möchte jetzt sagen, Leben ist, so kleine Geschäfte, ein Hauptplatz, also so ein Dorf in den Bergen, das aber wirklich sehr lebendig ist, also überhaupt nicht verlassen, wunderschöne Häuser, so den Berg rauf, also da lässt sich sicher gut leben. Wie verbringst du da seine Tage? Wie bist du denn heute so in den Tag gestartet, heute in deiner Heimat?
Ja, natürlich, ich bin sehr gern, ich bin viel um die Welt gereist. Das heißt nicht, dass ich nirgendwo ein schönes Dorf gesehen habe als Metsovo, aber natürlich dort, wo man aufgewachsen ist, dorthin wird man wieder zurückgezogen. Ich lebe gerne in Metsovo, sehr gerne sogar. Und wie der Tag so für mich läuft in Metsovo, hängt stark von der Saison ab.
Mhm.
Natürlich jetzt, wir sind Ende November, wir haben jetzt hier bei uns keine Saison. Normalerweise jetzt um die Zeit beschäftige ich mich, in der Früh komme ich zu meinem Büro, beschäftige ich mich viel noch mit Programmen für nächstes Jahr, Termine, Hotelreservierungen, neue Programme ausdenken und solche Sachen. Und ja, Material warten, mich mit den Kindern beschäftigen natürlich, weil es gibt lange Perioden im Jahr, wo ich leider nicht viel Zeit für die Kinder habe, ist natürlich jetzt die beste Zeit, um mich um solche Sachen zu kümmern.
Ja, also Ruhe vor dem Sturm, wenn es dann im Frühling wieder losgeht.
Genau so ist es. Ruhe vor dem Sturm und alles richtig für die neue Saison, alles vorbereiten mit den Reservierungen, mit den Programmen, mit den Terminen und so weiter.
Dass wir unsere Hörerinnen noch ein bisschen mehr mitnehmen. Epiros, wo liegt denn das überhaupt? Wo ist das? Das ist ja nicht so, wir haben schon gesagt, im Norden, es gibt die hohen Berge, es ist ja nicht so das klassische Griechenland mit diesen weißen Häusern und blauen Meer, schon auch, gibt ein Stückchen mehr dann, werden wir auch noch erzählen, aber wie groß ist denn, wo liegt ihr und wie viele Menschen leben dort, wie kann man sich das vorstellen?
Epirus wird so beschrieben, liegt im Nordwesten Griechenlands. Mhm. Wenn man ein bisschen die Griechenlandkarte ein bisschen so im Kopf hat, hat man die Insel Korfu, kennen viele, ja. Am Ionischen Meer. Auf der linken Seite von Griechenland ist das Ionische Meer. Mhm. Insel Korfu und auf dieser Höhe, ein bisschen ins Land hinein, ist die Region Epirus.
Mhm. Genau, Albanien ist nördlich.
Genau, ganz richtig. Ja, die Hauptstadt der Region Epirus ist von uns, von dem Berg Metsovo, von Dorf Metsovo, eine Dreiviertelstunde entfernt. Und nochmal eine Dreiviertelstunde Richtung Norden ist man dann schon in Albanien. Also von meinem Heimatdorf Metsovo haben wir es 1 Stunde und 30 Minuten bis zur albanischen Grenze.
Also wo Albanien aufhört, fängt das eure Region an.
Genau. Und Epirus, das Typische für Epirus ist, dass, wie gesagt, eine der 13 Regionen Griechenlands und gilt als eine der eher ärmeren Regionen. Warum? Weil Epirus sehr gebirgig ist. Epirus besteht ganz viel aus Bergen. Die Gesamteinwohnerzahl der Region Epirus ist 350.000 Einwohner, aber große Fläche, dünn besiedelt. Aber ist genau das Gebiet, was wir Wanderer brauchen. Wunderschöne Natur, verlassene Natur, wunderschöne Wanderwege, wunderschön zum Wandern.
Ja, es ist wirklich, also man muss ein bisschen aufpassen mit dem Wort Geheimtipp. Aber ich denke mir, auf deine Region trifft es wirklich zu. Und es ist eben so, für mich war es toll, so diese Mischung aus eben schönen Gebirgswanderungen, wo man stundenlang keinen anderen Menschen gesehen haben, also wirklich einsame Wege und dann wieder schöne Dörfer, wo dann doch viel Leben ist. Also dein Dorf ist natürlich total lebendig, weil da ist so ein Zentrum und da passiert viel, aber vor allem diese, zum Beispiel die Sagori-Dörfer fallen mir so auf, vielleicht können wir darüber ein bisschen reden. Die haben mich nämlich echt fasziniert. Das sind so, die sind sicher irgendwie geschützt, oder? Also das ist ja echt so Steindörfer mit Steindächern, also wie aus einer alten Zeit.
Ja. Erst einmal zum Dorf Metsovo. So wie du gesagt hast, ein sehr lebendiges Dorf und es ist sehr spezielles Dorf für ganz Griechenland. Das sagen viele. Metsovo hat auch den Titel als der Aristokrat in den Bergen, gilt als das bestorganisierte Dorf, Bergdorf Griechenlands, über 1000 Meter Höhe. Gibt's Schulen, gibt's Supermärkte, gibt's Post, gibt's Bank, gibt's die ganze Infrastruktur halt. Und im Gegensatz, und das ist etwas, was diese Wanderwoche auszeichnet, die Wanderwoche in der Region Epirus, diese Abwechslung.
Ja, ja.
Im Gegensatz dann in der Region, wo die Sagori-Dörfer sind. Die Sagori-Dörfer sind insgesamt 46 alles zusammen. In den 46 Dörfern leben nicht mehr als 5.500 Einwohner, sehr dünn besiedelt. Und dieses Gebiet, leider nicht alle 46 dieser Zagori-Dörfer, sind seit dem Mai 24 sind auch auf der UNESCO-Liste aufgenommen.
Ich habe es mir gar nicht getraut zu sagen, weil wir haben darüber geredet. Also das ist jetzt so, das sind wirklich UNESCO. Das ist natürlich eine coole Werbung quasi. Ja.
Und das ist auch eine coole Werbung. Viele denken oder haben ein bisschen so, wie soll ich sagen, die Angst, dass es dort jetzt der Massentourismus kommt oder überlaufen wird, das glaube ich aber eher nicht. Die Sagori-Dörfer waren uns Griechen schon immer bekannt für die besondere Architektur dieser Dörfer, wie du gesagt hast. Alles mit Steinen gemacht, Steinen, was die Region dort anbietet. Diese Region ist sehr kalksteinartig. Also Steinfassaden, Steindächer, Schieferdächer, alles Fenster und Türenrahmen aus Holz. Sie benutzen gerne schöne Farben, ein bisschen blau, rot und grün. Also wirklich wunderschöne Region.
Was mir irgendwie so gefallen hat, waren dann die Wanderungen. Das war so eine echte Entdeckungsreise. Man wandert so von Dorf zu Dorf. Dazwischen sind diese echt alten Wege. Und nicht nur, dass da eine schöne Landschaft ist und man schöne Blicke auf die Dörfer hat, aber man geht dann über so wirklich so, also mir kommt es vor wie antike, sie sind nicht so alt, so uralte Steinbrücken. Und dann sind wir mit dem Auto noch ein bisschen herumgefahren nach unserer Wanderung und da gibt es ja wirklich Dutzende von diesen wunderschönen Steinbrücken. Da haben wir ganz viel fotografiert, weil mich das wirklich beeindruckt hat. Manche sind riesengroß, andere sind so klein. Das sind so alte Wege, die sich da von Dorf zu Dorf quasi, die sie mit Steinbrücken die Flüsse überbrückt haben, die Leute damals, oder?
Genau, genau. Das ist das Schöne. Dort in der Region Sagori haben wir in diesem Programm haben wir zwei Wanderungen. Die eine Wanderung, die nennen wir auch die Zagori-Dörfer und die alten Steinbogenbrücken. Und diese Wanderung oder bei dieser Wanderung benutzen wir wirklich diese alten Wege, die die Leute früher einfach gegangen sind mit den Mulis, um sich von Dorf zu bewegen, haben sie diese Wege benutzt. Und diese Wege benutzen wir immer noch bis heute, wir Wanderer jetzt, um von Dorf zu kommen. Und um von Dorf zu kommen, haben die Leute damals auch Brücken gebraucht, um über die Flüsse zu kommen. Und die Region war sehr bekannt, ist bis heute noch sehr bekannt für die sehr guten Brückenmeister, die es dort gab und die diese tolle Steinbogenbrücken gebaut haben. Jede Brücke trägt ihre eigene Geschichte, trägt einen oder mehrere Namen. Gibt es immer eine kleine Geschichte dazu zu erzählen und wir wandern wirklich an diesem Tag über 5 solche Steinbogenbrücken und besuchen 4 Sagori-Dörfer. Das ist der erste Tag in dieser Wanderwoche.
Wow. Ja, weißt du vielleicht eine von diesen Geschichten zufällig? Das wäre durchaus spannend. Was sind das so Geschichte von Räubern oder was kann man sich da vorstellen?
Ja, was ich gemeint habe jetzt mit den Brücken, zum Beispiel, viele von diesen Brücken haben Mühler gebaut, die in der Nähe von den Flüssen so eine Wassermühle betrieben haben.
Okay.
Oder Mönche von einem nahe umliegenden Kloster und so weiter. Und wie gesagt, und manche Brücken tragen auch mehrere Namen, zum Beispiel der erste Bauer, der ein Mühler war, aber 50 Jahre später ist die Brücke fast zusammengestürzt. Dann ist noch einer dazugekommen, der sein Geld gespendet hat, um diese Brücke wieder zu renovieren und solche Geschichten halt.
Was mir so gefällt, die sind überhaupt nicht standardisiert. So jede Brücke ist so ein Einzelstück, oder? Manche haben 3 Bögen, andere einen. Also die sind alle ein bisschen anders. Manche klein, manche groß, haben wir ja schon gesagt. Also die sind richtige Individualbauten, oder? So kann man irgendwie sagen, wenn ich so salopp sagen kann, oder?
Ja, genau. Man hat einfach, man ist der Architekt oder der Baumeister hat jedes Mal anders entschieden halt, je nachdem, wie breit der Fluss war, ob das rechts und links irgendwie Felsen waren zur guten Befestigung der Brücke, hat entschieden dann die Brücke mit einem Bogen zu bauen oder mit 2. Wir gehen nachher über die sogenannte Raupenbrücke, eine Brücke mit 3 Bögen, ganz speziell dort in dieser Region. Ja, wie du gesagt hast, jede Brücke hat einen eigenen Charakter.
Ja, und dann die Abend sozusagen Gestaltung ist dann wundergutes Essen, was in den Griechenland natürlich häufig ist. Aber bei euch hat es mir besonders gut geschmeckt. Erstens einmal die Unterkünfte, die du ausgewählt hast oder die wir da gemeinsam irgendwie dann besichtigt und angeschaut haben, wo du überall die Leute kennst, überall Hallo und wie geht's dir und schon die Tochter vom Haus ist rausgekommen, hat sie zu uns gesetzt, also das ist so richtig familiär geht's dazu.
Ja, genau. So gefällt es uns in Griechenland. Deswegen habe ich mich entschieden, auch wieder nach Griechenland zurückzukommen. Genau, und jetzt spezieller zu kommen zum Hotel, wo wir dort in der Region Zagori wohnen, im Dorf Monodendri. Das ist ein familienbetriebenes Hotel. Der Vater hat damit angefangen, das Hotel zu bauen. Später kamen die Kinder dazu und jetzt betreiben das Hotel der Vater, der für alles verantwortlich ist, weil es mit Technik zu tun hat. Die Mutter ist in der Küche und kocht. Die Xantippe ist immer dann bei den Gästen immer und mit der Xantippe mache ich immer die Reservierungen und die Zimmer und irgendwie klappt alles in einer sehr familiären Atmosphäre.
Und das spürt man auch als Gast so. Also man ist so ein bisschen so bei deinen Freunden zu Gast, habe ich so das Gefühl gehabt. Die setzen sich her und das ist alles so relativ klein alles und sehr persönlich.
Genau so ist das. Genau so ist das. Ja, ich kann mich erinnern auch, das war im Jahr 2022 oder so. Da hatte Xantippe, war schwanger, musste ins Krankenhaus und mittendrin in einer Wanderwoche. Irgendwie hat es dann die Mutter mit dem Vater schon sehr gut geschafft, dass sie uns gut verpflegt haben. Und jetzt beobachte ich richtig, wie das Kind, der Dimitris, jetzt von der Xantippe immer größer wird. Und ich bringe ihm ein Geschenkchen immer mit und er freut sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Und ja, familiäre Atmosphäre, ja.
Ja, das ist schön. Also da ist einfach, da kann man ein bisschen mitleben dann mit deinen Beziehungen. Das ist voll schön. Das berichten auch unsere Gäste immer, dass sie so, das so persönlich war, die Wanderreise. Und ganz in der Nähe ist ja dann das volle Highlight, oder? Diese Vikos-Schlucht.
Genau, das ist der zweite Wandertag, den wir dort haben im Zagori-Gebiet. Wir beginnen direkt vor der Hoteltür sozusagen, frühstücken, dann uns anziehen und jetzt meistens so, je nach Jahreszeit, aber um 8 Uhr machen wir los, direkt vor der Hoteltür steigen wir erstmal hinunter in die Vikos-Schlucht.
Das ist ja eine negative Bergtour, wo man sozusagen zuerst runtergeht, quasi viele, viele hundert Höhenmeter und dann erst aufsteigt am Ende, oder? Also ein negativer Berg quasi, aber sehr beeindruckend.
Ja, wir steigen, also der Abstieg ist circa 400 Meter, den wir in der Früh gleich dann bewältigen. Und dann sind wir eine Weile in der Schlucht drinnen, da geht es ein bisschen hoch und runter. Das Gute dort ist, und was ich auch noch nicht erwähnt habe, ist Wetter. Viele meiner Gäste haben immer einen Respekt, wenn sie hier von Wanderreise nach Griechenland und um Gottes Willen, dort wird es heiß sein und da haben viele sehr großen Respekt. Aber nun dazu möchte ich sagen, dass unsere Wanderungen, also beide Hotels, wo wir wohnen, liegen über 1000 Meter Meereshöhe, sehr angenehme Temperaturen, tagsüber und nachts zum Schlafen, kein Problem.
Auch im
und
Sommer.
Die Wanderungen sind auch im Hochsommer, ja, mhm. Auch im Hochsommer. Mhm. Aber unser Programm läuft Mai, Juni und dann im September, so absolut kein Problem. Und die Wanderungen sind alle so ausgesucht, auch genauso wie dieser Vikos-Schlucht-Tag, dass wir wirklich genug Schatten haben. Du hast auch selber gesehen, bei dieser Wanderung in der Vikos-Schlucht haben wir 80-90% der Wanderzeit hatten wir im Schatten gehabt. Also wirklich problemlos, was das angeht, Hitze und Sonne und solche Sachen.
Ja, und die Vikos-Schlucht ist natürlich von allein von den Pflanzen her großartig. Also wirklich, das ist so, man taucht so ein in so eine Urwaldwelt dann unten am Schlucht. Ist auch geschützt und ist auch, man sagt, die tiefste Schlucht Europas oder wie erzähl ein bisschen.
Ja, das sind so Sachen, die mich auch manchmal irritieren und daher führt es manchmal zu großen Diskussionen auch mit den Gästen. Es ist auch immer interessant, was für tiefe Schluchten überall auf der Welt gibt und welche ist jetzt die tiefste oder nicht. Auf jeden Fall, die Vikos-Schlucht ist im Guinness-Buch der Rekord eingetragen als die tiefste Schlucht der Welt.
Ah, sogar der Welt.
Und da ist genau. Irgendwie, ist im Guinness-Buch der Rekorde, ja. Da ist aber eine Relation genommen zwischen Tiefe und Breite. Ah, okay. Und da ist die Vikos-Schlucht einmalig.
Weil das behaupten ja sowohl die Leute in Nepal mit dem Kalikandaki-Tal und ich glaube in Peru gibt es dann auch so eine Schlucht. Aber kommt immer darauf an, was man nimmt, quasi Breite und so weiter.
Genau, man kann ewige Diskussionen darüber
Genau,
führen.
ja.
Das Einzige, was zählt für mich, ist, dass dort eine imposante Natur ist,
Ja, voll,
eine
voll.
wunderschöne Wanderung und wirklich, wer mal dort gewesen ist, wir schauen übrigens in die Vico-Schlucht hinein von allen Seiten, wirklich. Am Tag davor besuchen wir einen Aussichtspunkt, wir schauen von oben in die Vico-Schlucht hinunter. Am nächsten Tag sind wir dann wirklich drinnen in der Vico-Schlucht. Und wenn wir dann fertig sind mit der Wanderung, sind wir an einem super schönen, an einer super schönen Stelle hinten, wo wieder eine super Aussicht ist. Also wirklich, wer gerne wandern geht, wer gerne in der Natur ist, ist dort ein Ort, wo man gewesen sein muss.
Und die Wasserläufe, das ist für mich immer interessant, weil ich war ja vorher in Albanien wandern, das Jahr davor. Und die Wasserläufe, man ist ja dann die Fjosa in Albanien. Bei euch heißt der Fluss sicher anders, aber der ist sehr berühmt worden, weil das jetzt ein großes Naturschutzgebiet geworden ist die letzten Jahre. Aber der entspringt ja einer der Flüsse dann dort, wo wir dann quasi unsere Pause gemacht haben.
Genau, dort, wo wir unsere Pause gemacht haben, dort entspringt der Fluss Vojdomatis. Der Vojdomatis-Fluss entspringt drinnen in der Vico-Schlucht, ist nur 15 Kilometer lang und nach 15 Kilometer fließt er in den Aoos-Fluss hinein. Der Aoos-Fluss entspringt oben in der Region, wo ich herkomme, in der Region um Metsovo. Und der Aoos-Fluss ist kein geringer als der Vioja, was du meinst. Der Aoos-Fluss fließt nach Albanien hinein und in Albanien heißt er Vioja.
Du, und von Tieren, also gleich in Metsovo sieht man ja dann gleich so eine Statue mit Bären. Gibt es da Chance, dass man in der Vikusschluss Bären sieht oder Tiere? Wie schaut es denn von den Wildtieren aus?
Ja, gute Frage. Die Chance gibt es schon theoretisch. Also allgemein im Bindusgebirge leben circa 500 Braunbären. Ich bin oft einem Braunbären begegnet oder habe ich oft einen Braunbären gesehen, aber leider noch nie mit einer Gruppe. Und in der Vico-Schlucht speziell habe ich noch nie einen Braunbär gesehen. In der Vico-Schlucht haben wir mit Gästen schon das ein oder andere Mal Gämse gesehen. Schildkröten ist sehr wahrscheinlich, dass man sieht. Natürlich Wildschweine ist keine Seltenheit mittlerweile überall in Europa. Füchse, Hasen und so weiter. Ein seltenes Tier, was es dort gibt, das seltenste überhaupt jetzt für die Region dort, ist der Weißkopfgeier. Aber den
Wow,
habe ich,
ja.
um ehrlich zu sein, noch nie zu Gesicht bekommen. Ist ein einziger Weißkopfgeier, was dort noch lebt. Die sind leider am Aussterben. Aber sie wissen ganz genau, dass er noch dort ist. Ornithologen verfolgen diesen Vogel mit einem GPS-Sender. Er ist ein Zugvogel, fliegt immer nach Afrika und kommt im Frühling immer zu uns zurück.
Also da ist seine Homebase bei euch, ja.
Genau.
Aber es gibt ja so einen Bärentrail, den Ursa-Trail. Da wandern wir dann auch. Das ist wieder in der Nähe von deinem Heimatdorf, oder?
Genau, das ist dann die dritte Wanderung. Wenn wir vom Zagori-Gebiet nach der Vico-Schlucht-Wanderung haben wir eine Wanderung gebraucht, weil die Vico-Schlucht-Wanderung ist unsere Königsetappe. Und nach der Königsetappe brauchen geübte Sportler so wie ich einen ruhigeren Tag. Und so habe ich mir gedacht, an diesem Tag fahren wir zu meinem Heimatdorf Metsovo und dort wandern wir am Bärentrail, am sogenannten Ursa-Trail, weil wir sprechen ein Dialekt bei mir im Dorf Metsovo, ein Dialekt, was altromanische Wurzeln hat. Und auf diesem Dialekt heißt der Bär Ursa. Und ich war aktiv in einem Verein, im sogenannten Sportclub von Metsovo. Und wir hatten dann die tolle Idee, irgendwann 2013, 2015, einen Wanderweg irgendwie zu machen, zu kreieren. Wir haben dann natürlich alte Abschnitte von Wegen, die wir kannten, mit ein paar neuen Abschnitten, die wir uns ausgedacht haben wir diesen wunderschönen Ursa-Trail kreiert. Der Ursa-Trail ist 40 Kilometer lang, seine Gesamtdistanz. Aber wir wandern an diesem Tag mit den Gästen 10 Kilometer wunderschön durch grüne Wiesen, durch Buchenwälder, durch Lichtung über einen Bergkamm in wunderschönen Aussichten. Wirklich eine Wanderung zum Genießen.
Und dann kann man ja dann guten Wein genießen, weil das gibt es auch bei dir, oder im Dorf?
Genau, das passt dann perfekt dazu. Wir haben im Dorf Metsovo ein Weingut, das Katoji-Weingut. Katoji Mai heißt, Kato heißt im Griechischen unten und Ji ist die Erde, also unter der Erde, sozusagen Keller unter der Erde. So heißt das Weingut. Und direkt nach der Wanderung gehen wir dieses Weingut besuchen. Wir gehen wirklich durch den Weinkeller vom Weingut, wo 300, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, weil ich bin jetzt ein bisschen außer Übung, es sind 300 Eichenfässer mit Wein gefüllt. Dort bekommen wir eine Führung und am Ende der Führung haben wir eine Wein- und Käseverkostung.
Und das ist
muss man auch dazu sagen.
Ich muss sagen, ich trinke auch gern Wein, aber das war ein richtig guter, schwerer, gut ausgebauter. Also der kann was, der Wein da bei euch. Also der hat mir sofort ein paar Flaschen mit nach Hause genommen. Der hat mir echt gut geschmeckt. Also der kann schon guten Wein machen, der Weinbauer bei euch dort.
Ja, ist nicht unbedingt sehr großes Weingut, ist aber eins der bekanntesten Weingüter in Griechenland. Mhm. Und die sind vor allem bekannt für den roten Wein, den sie machen.
Super guter, ja.
Ist eins der ersten Weingüter in Griechenland, die die Weinsorte Cabernet Sauvignon nach Griechenland gebracht haben. Mhm. Aber die haben natürlich auch lokale Weinsorten. Machen auch Rosé und Weißwein.
Cabernet Sauvignon heißt ein bisschen, dass sie auch auf dem internationalen Markt spitzen oder halt quasi diese modernen Weine haben, oder heißt das, oder? Denke ich mir.
Ja, das ist der erste Wein, den sie produziert haben. Sie haben halt einen Namen gebraucht. Cabernet Sauvignon ist ein Name, um gut verkaufen zu können. Aber sie machen nicht nur, wie gesagt, auch lokale Weinsorten. Machen Sie, wenn ich richtig alles jetzt im Kopf habe, machen Sie 8 Rotweine, 3 Rosé und 3 Weißweine.
Also auch da kann man ein bisschen eintauchen in das, was es bei euch gibt. Und dann geht ja die Reise, also die ist wirklich sehr abwechslungsreich, von alten Dörfern bis Steinbrücken, dann zu den Meteora-Klöstern. Das liegt ein bisschen außerhalb, aber irgendwie bei der Programmdiskussion haben wir gesagt, das ist so nahe, das müssen wir irgendwie reinnehmen. Und vor allem das Wandern dort ist schon was anderes als bei Bustouren, wo es dann doch, das ist schon stark besucht, weil ein großes Highlight von ganz Griechenland. Aber beim Wandern war es spannend, da waren wir ganz allein dann plötzlich unterwegs zwischen den Klöstern. Und das war richtig cool mit den Aussichten auf die Klöster dann unten.
Genau, der ganz, ganz besondere Tag, der 4. Wandertag, wie du gesagt hast, an diesem Tag ist der einzige Tag, wo wir die Region Epirus verlassen und fahren wir eine Stunde Richtung Osten. Und dort ist die Region Thessalien, wo die Meteora-Felsen und auf den Meteora-Felsen die Meteora-Klöster stehen. Ein sehr besonderer Tag und wie du gesagt hast, die Region wird sehr viel besucht. Man spricht von 2 Millionen Besucher jährlich bei den Meteora-Klöstern.
Ui, ja.
Ja.
Zu
ja,
Recht,
es ja. ist viel, an diesem Tag verlieren wir ein bisschen die Ruhe von unserem Epirus, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Erstmal die Wanderung, wir bewegen uns auf wunderschönen, ruhigen Wanderwegen die meiste Zeit, bis wir halt dort dann beim Kloster sind und das Kloster besuchen. Meistens besuchen wir das erst gegründete Kloster von 1344, das große Meteoron. Dort natürlich sind wir unter anderen Leuten. Es ist klar, jedes Highlight überall auf der Welt, wenn es solche Sehenswürdigkeiten gibt, gibt es auch viele Leute, die sich dafür interessieren.
Muss man dann ein bisschen Schlange stehen, haben wir dann auch ein bisschen gemacht. Aber es war nicht so schlimm.
Ja, je nach Saison, wie gesagt, je nach Saison und je nachdem, wie man das erwischt. Manchmal, wenn man das Pech hat und gerade ein Reisebus angekommen ist, ja gut, dann müssen wir vielleicht ein bisschen warten. Aber oft machen wir das so, dass wir uns dort ein bisschen Zeit nehmen um ein bisschen ein Obst zu essen oder ein bisschen was zu trinken. Wir beobachten die ganze Lage. Und wenn wir sehen, aha, jetzt schaut gut aus, dann nutzen wir die Zeit und besuchen wir dieses Kloster. Und dort haben wir die Liza, eine professionelle Reiseführerin, die ihr ganzes Leben sowas macht. Und die Liza macht für uns dann auf Deutsch eine super schöne Tour und erklärt uns über die Gründung der Klöster, über das Klösterleben allgemein, wie es früher war, was vergleichsweise, wie es heute gemacht wird und so weiter. Und dort verbringen wir so circa eine Dreiviertelstunde. Und wenn wir mit dieser Dreiviertelstunde fertig sind, geht's für uns dann wieder ganz ruhig und abseits von den Masten geht's wunderschön weiter in den Wanderweg.
Das ist schon, da kann man sich ein bisschen aussuchen, zu welcher Zeit man geht und weil es ist schon spannend, das zu sehen, auch so wie die damals gelebt haben mit diesen Seilzügen, weil es ist ja einfach unglaublich, wie wir überhaupt dort das erste Mal raufgekommen sind. Das sind ja senkrechte Wände, 100 Meter hoch und ganz oben diese Klöster. Also da bleibt einem schon manchmal die Spucke weg, wie das überhaupt gegangen ist, dass die dort oben hingekommen
sind.
Ja,
in der damaligen Zeit, wir sind jetzt im 14. Jahrhundert, das waren Zeiten, wo in Griechenland die Osmanen waren, keine leichte Zeiten. Man wollte so sicher wie möglich irgendwo leben. Und die Meteora-Felsen war ein mehr oder weniger sicherer Platz. Mhm. Und so sind sie früher auch hinaufgekommen, wie du gesagt hast, mit den Seilaufzügen oder mit den Seilleitern und geklettert. Müssen, um hinaufzukommen. Dann später, wo die Osmanen weg von Griechenland waren, wir sind jetzt im Jahr 1912 dort in dieser Region, dann hat man angefangen, so nach und nach auch Treppen am Felsen, an den Felsen zu hauen und den Zugang zu diesen Klöstern auch sicherer zu machen.
Leichter zu machen, ja. Extreme Zeiten wie die Osmanen brauchen extreme Wohnsituationen, oder? Dass man da sicher ist oben. Aber das kann ich mir natürlich gut vorstellen, da kommt keiner rauf, kein Feind, oder? Wenn man von oben dann die Leiter hochzieht.
Genau. Solche Klöster waren in der Zeit sehr wichtig, allgemein für Griechenland, für die Erhaltung der Sprache, der Traditionen. Die Mönche und in diesen Klöstern wurden auch wichtige Dokumente, wichtige Bücher aufbewahrt. Also es war wirklich sehr wichtig für die weitere Entwicklung Griechenlands.
Und aus diesem Highlight fahren wir dann wieder zurück in die Ruhe, oder? Dann tauchen wir wieder weiter ein in ein weiteres Highlight vom Drachensee.
Genau, an diesem Tag, das ist dann, wir sind schon beim 5. Wandertag, fahren wir erst einmal ein bisschen abenteuerlich mit einem 4x4-Bus eine 4 Kilometer lange Schotterstraße hinauf auf den Berg Mavrovuni. Wir fahren schon auf circa 1800 Meter hinauf und dort beginnen wir eine wunderschöne Bergwanderung. Wir bewegen uns an diesem Tag von 1800 Meter bis wir den Gipfel erreicht haben auf 2150 Meter. Bewegen wir uns auf wunderschönen, fast voralpinen Landschaften auf diesem Berg, was Mavrovuni heißt. Mhm. Und dort oben, wenn wir den Gipfel erreicht haben, den Flängergipfel, wie gesagt, vom Flängergipfel schauen wir auf die eine Seite hinunter zu dem Aus Stausee.
Aber bei dir hört man jetzt die Kirche im Hintergrund, oder? In Metzowo, oder?
Die Glocken, ja. Ja. Ja, die Glocken von der Kirche.
Können wir alle akustisch zur Kirche dann gehen, alle die Podcast-Hörerinnen, ja.
Okay, ja, und dann vom Flängergipfel können wir hinunterschauen zu den Drachenseen, zu den Flänger-Drachenseen. Mhm. Es sind zwei kleine Seen auf 1900 Meter hoch, die nie austrocknen. Und zu denen sagen wir die Drachenseen. Es gibt auf dem Pindusgebirge überall mehrere Drachenseen. Es gibt die berühmten Drachenseen vom Timfi-Gebirge, der berühmte Drachensee vom Smoligasberg. Und dort sind wir dann bei den Flänger-Drachenseen. Die Legende sagt über diese Drachenseen von Flänger, dass sie durch die Tränen eines Drachens entstanden sind. Und wie ist es dazu gekommen? Es war nämlich so, dass dieser Drache mit einem Menschen angefreundet war. Dieser Mensch war ein junger Mann, der von der Region Mazedonien geflüchtet war, weil er war, dieser junge Mann war der Sohn eines Königs. Der König hatte ihm eines Tages gesagt, du willst mein Nachfolger sein, weil obwohl er der Jüngste von den drei Geschwistern war, war auch der Klügste. Die anderen Geschwister waren dann sehr neidisch auf ihn und wollten ihn töten, so wie es bei solchen Geschichten ist. Ja. Und somit ist dieser junge Mann geflüchtet und hat sich dort oben im Pindusgebirge mit dem Drachen angefreundet. Seine Geschwister haben ihn gesucht, gefunden, einen Moment genutzt, wo der Drache weg war und haben ihn getötet. Und wo der Drache dann zurückkam und den, seinen toten Freund aufgefunden habe, er hat angefangen zu weinen und von seinen Tränen sind diese Flängerdrachenzähne entstanden.
Mal schöne Geschichten. Ja, und dann tun wir natürlich auch das Meer nutzen, oder? Weil es ist ja nicht so weit und man sieht es ja auch immer wieder dann, oder es ist, man weiß einfach, dass es in der Nähe ist. Und dann gibt es natürlich auch einen Teil, wo man dann ans Meer runterfahren, oder?
Ja, aber davor hast du etwas ganz Wichtiges
vergessen. Habe ich was vergessen? Entschuldige, ja, ja.
Wir gehen dann, wenn wir mit dieser Wanderung zurück, das ist eine Rundwanderung.
Ja.
Und wenn wir wieder zurück sind, fahren wir hinunter zum Ausstausee und dort wartet auf uns die Viola mit einem Picknick, was sie für uns vorbereitet hat.
Da waren wir ja, kann ich mich erinnern, da waren eure Freunde damals dabei, genau, bei unserer Wanderung. Genau.
Genau.
Essen darf man überhaupt nicht vergessen beim Wandern, natürlich nicht.
Ja. Genau. Entschuldige. Das ist immer eine Sache. Das Gleichgewicht zu finden, viele meinen, es ist zu viel essen. Zu wenig darf es auf keinen Fall sein. Das wäre dann eine große Schande, hier für einen Griechen zu wenig Essen anzubieten. Aber ich glaube, ich habe schon das Gleichgewicht gefunden.
Ja, ja. Und das Essen ist ja echt ein Highlight. Und auch so, wie es das du machst mit lokalen Produkten. Red mal ein bisschen, was gibt's denn noch so? Was gibt's denn Gutes zu essen?
Ja, so wie die komplette Woche sehr abwechslungsreich ist, so habe ich auch versucht, das Menü so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Das heißt, wir haben eine Bachforelle zum Beispiel am ersten Tag oder wir essen Moussaka und ganz viel Gemüse und lokale Spezialitäten wie Käse. Die Weinverkostung gehört natürlich auch dazu. Natürlich in Griechenland, im Epiros, darf nicht das Gegrillte fehlen, zum Beispiel in meinem Heimatdorf Metsovo die Lammrippchen. Aber auch für Vegetarier. Vegetarier finden auch bei uns in Griechenland allgemein und speziell bei dieser Wanderwoche immer was Gutes zum Essen. Es gibt in Griechenland ganz viel Gemüse und lokale Spezialitäten, die angeboten werden. Natürlich am Tag, wo wir am Meer sind, essen wir dort eine Dorade. Also ist für jeden, glaube ich, etwas Gutes dabei und das nicht nur einmal, sondern die komplette Woche.
Super, ja, ja, ja. Also es bietet wirklich von den Bachforellen bis zu den Meeresfischen die Bandbreite und vom Lamm bis zu dem herrlichen Gemüse.
Genau, genau so ist es.
Ja, aber jetzt kommen wir schon ans Meer ein bisschen, oder? Nach dem Essen, das wichtig ist.
Ja, und jetzt sind wir schon am letzten Tag, am letzten Wandertag, habe ich mir gedacht. Und wir haben das natürlich zusammen alles ausdiskutiert.
Ja, genau.
Also es ist eine gute Idee, wenn wir dann auch an einem Tag am Meer sind. Und das Meer ist von uns gar nicht weit. Das an der Westküste, also am Ionischen Meer. Und dort fahren wir zu der Region, zum Städtchen Parga.
Und was
im Städtchen dort? Parga machen wir eine eher kurze, wie gesagt, letzter Tag, ein bisschen Entspannung. Es ist eine kurze Wanderung, so circa 6 Kilometer. Es geht dort über wunderschöne Olivenhaine hinauf auf einen Hügel, wo dort oben eine wunderschöne kleine Kapelle steht, die Kapelle von der heiligen Eleni, Von da oben haben wir wunderschöne Aussicht hinunter zum türkisblauen Ionischen Meer. Wir schauen hinunter aufs Städtchen Parga. Und dann wandern wir hinunter nach Parga und dort unten in Parga haben wir an diesem Tag, machen wir auch etwas Spezielles, machen wir eine Olivenölverkostung. Wenn wir mit der Wanderung fertig sind, es gibt in Parga ein kleines Olivenölmuseum, das besuchen wir und dort gibt es eine schöne Führung und im Anschluss, gleich im Anschluss, gibt es eine sehr interessante Olivenölverkostung.
War schön. Wieder was Gutes für die Geschmacksnerven, oder? Und auch ein schöner Ausklang, weil wir haben uns dann schon, wir haben ja die Tour diskutiert und irgendwie, wenn man aus den Alpen oder aus Deutschland dann nach Griechenland kommt, so ein bisschen mehr und so ein bisschen so runter an den Strand, das ist natürlich ein schöner Abschluss, auch wenn es bei euch so super schön ist. Aber so die Kontraste sind es, glaube ich, dann, die so eine Woche dann als Highlight machen, oder?
Ja, genau, Kontraste. Das ist, was diese Epirus-Wanderreise ausmacht. Wie gesagt, die komplette Woche ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es wird jemandem keine einzige Minute langweilig. Wir sind auf hohen Bergen, wir gehen durch Schluchten, über Steinbogenbrücken. Wir sind auf den Meteora-Klöstern und zum Abschluss dann am Ionischen Meer beim Städtchen Parga. Also wirklich wunderschön und sehr abwechslungsreich.
Hey Lefteris, jetzt hast ja du quasi meine Schlusszusammenfassung fast schon gesagt, also das lassen wir gut so stehen. Nein, das ist total okay, das mache ich gern so am Schluss. Aber so vielleicht zum Abschluss, also Epirus, glaube ich, wirklich können wir beide sagen, bestätig's gern, das ist wirklich noch ein Geheimtipp. Wie ändert sich's denn gerade? Merkst du gerade Veränderung, sind mehr Leute? Wie schaut's denn aus, wie geht's denn in Zukunft weiter?
Eine sehr gute Frage. Mehr Leute würde ich nicht unbedingt sagen, aber was sich sicher verändert, ist sicher die Qualität. Die Qualität von den örtlichen Reiseführern, von den Hotels. Die Hotels verstehen besser, was die Gäste wollen, die Restaurants. Und wir auch natürlich, wir tun uns auch jedes Jahr ein bisschen verbessern.
Also es entwickelt sich in positive Richtung, obwohl gar nicht viel mehr Leute kommen. Nach dem Podcast werden alle stürmen. Na, Scherz. ein Thema, das ich auch noch ansprechen möchte, last but not least, ist schon die Nachhaltigkeit. Also so eine Reise ist natürlich, wir schlafen in kleinen privaten Betrieben. Du bist da sehr engagiert.
Ja, was heißt sehr engagiert? Ich tue mein Bestes und ich und meine Familie und überall, wo ich bin, bei den Hoteliers, bei den Restaurants, versuche ich, unsere Philosophie ein bisschen, beizubringen. Das ist nicht einfach, weil in Griechenland alle diese Themen Nachhaltigkeit, Recycling und so, nicht, dass wir schlecht sind, aber natürlich, wir sind noch nicht auf diesem mitteleuropäischen Standard. Aber da müssen wir hin.
Den du ja kennst von deinen Reisen, oder? Ja,
klar. Genau. Den ich ja kenne und weil ich auch die Sprache spreche und viel auch mit Gästen zu tun habe. Ich kriege schon mit, was mitteleuropäischer Standard ist und was im Moment der griechische Standard ist. Natürlich sind wir noch nicht dort, aber Schritt für Schritt, also jedes Jahr werden schon kleine Schritte gemacht und ich spreche jetzt nicht speziell bei dieser Wanderreise, aber ich spreche allgemein über Griechenland.
Mülltrennung meinst du und
Mülltrennung und alle diese Sachen, wie bewusst man mit solchen Sachen umgeht, ja, mit Plastikflaschen immer benutzen und
ja, du warst ja bei uns in Österreich, da haben wir uns ja intensiv kennenlernen dürfen zu unserem Guide-Training. Vielleicht erzählen wir da noch was. Da geht es ja viel um so Themen, wo wir uns weltweit austauschen mit Guides aus der ganzen Welt. Da warst du ja da bei uns. Erzähl ein bisschen, wie sind denn da deine Erinnerungen dran?
Ja, solche Treffen sind natürlich für uns sehr wichtig, erstmal persönlich kennenzulernen, mit wem wir zu tun haben. Wir durften das Basecamp besuchen bei euch in Graz. Hat mich auch sehr fasziniert, wie er dort arbeitet und lebt. Und Wir durften persönlich auch die Leute kennenlernen. Zum Beispiel Claudia ist natürlich mein Ansprechpartner bei Weltweit Wandern, Claudia Meierhofer.
Genau.
Das war auch sehr hilfreich für uns zu sehen, aha, mit wem haben wir es hier zu tun.
Ja.
Und natürlich war es sehr hilfreich, dass wir auch die anderen Guides kennengelernt haben, die andere Reisen führen. Wir haben uns ausgetauscht. Ihr habt für uns tolle Ausbilder organisiert, die mit uns ein paar Tage, wir waren da, wie viele? 5 Tage?
5 Tage, ja, waren wir unterwegs in den Bergen der Steiermark.
Tolle Bergführer und haben wir auch Sachen gelernt und uns ausgetauscht und uns über verschiedene Themen ausgetauscht. Das war natürlich sehr hilfreich. Und ich bin auch natürlich und wir sind alle sehr dankbar dafür.
Voll schön. Ja, dann haben wir eigentlich unseren Bogen gut gespannt. Zusammenfassung hast du gemacht, wunderbar. Hast du noch vielleicht irgendeinen Tipp oder Geschichte zum Abschluss, die du den Hörerinnen mitgeben möchtest?
Einen Tipp, einen speziellen Tipp hätte ich nicht. Auf alle Fälle würde ich natürlich jedem empfehlen, diese Epirus-Wanderreise. Ja, alle, die gerne wandern gehen, glaube ich, würden hier bei uns im Epirus tolle Ecken sehen und schöne Erlebnisse erleben.
Ja, super. Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Mit dem können wir es stehen lassen. Vielen, vielen Dank, lieber Lefteris, dass wir es geschafft haben. Danke, dass du auch deine Region da vorgestellt hast, die wirklich wunderschön ist und die wirklich quasi so ein wildes Europa irgendwie noch zeigt.
Ja, vielen Dank auch, Christian. Vielen Dank für die Einladung, Evcharistopoli.
Ja, und danke, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du uns bis jetzt akustisch verfolgt hast und an diesen Podcast mit uns mitgereist bist. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir doch bitte eine positive Bewertung, teile ihn oder sag's einfach weiter, damit wir ein bisschen besser angezeigt werden auf den verschiedenen Plattformen. Was mir auch ein großes Anliegen ist, ich hätte wahnsinnig gerne einen Austausch, Feedback, auch Anregungen. Schreib mir doch deine Fragen, deine Anregungen unter podcast@weltweitwandern.com. Auf unserer Webseite findest du dann nicht nur die Epirus-Reise, sondern auch viele Artikel über Land und Leute und auch mein kostenloses E-Book mit vielen Tipps rund ums Wandern. Also vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich zur nächsten Folge und vielleicht sehen wir uns ja mal in den Bergen vom Epirus. Dein Christian Blade.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.